Herzlich willkommen in der Lösekirche München. Sie haben eine Gottesdienstaufnahme vom 25. November 2007 aus der Reihe Wie komme ich sicher ans Ziel meines Lebens? Das Thema heute lautet Die Rechnung ohne den Wirt gemacht oder Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen. Es spricht Pastor Friedmann Burkhardt.
Reichen Kornbauer. Wir haben das Gleichnis vorhin gehört. Irgendwo lebt dieser Bauer in Palästina, hat er sein Gehöft. Sicher kein prächtiger bayerischer Erbhof mit etlichen 100 Hektar Land, aber wahrscheinlich doch irgendwie ein Haus, ein kleines Gehöft und etwas, wo er seinen Lebensunterhalt verdienen kann. Drei Dinge fallen mir bei diesem Bauer auf. Erstens, der Kornbauer war ein guter Bauer. Er hat zu etwas gebracht. In seinem Fach konnte er sich sehen lassen. Zweitens, der Kornbauer war ein fleißiger Bauer. Er hat seine Felder bestellt, ganz ohne Maschinenpark, mit seiner Hände Arbeit und vielleicht mit einem Ochsengespann. Und drittens, dieser Bauer war ein weitsichtiger Bauer. Er hat den zu erwartenden Ertrag überschlagen und sich überlegt, wie er all das, was auf ihn zukommen würde, unter Dach und Fach bringt. Dieser Mann war ein guter, ein fleißiger und ein weitsichtiger Bauer. Und so einem Menschen sagt Jesus, das ist ein Narr. Und dann erzählt er, wie dieses Leben ein jähes Ende findet. Was war passiert? Morgens ging der Bauer hinaus, schaute an den Himmel und dachte, naja, Sonne, Mond und Sterne haben es gut gemeint mit mir in diesem Jahr. Mittags setzt er sich unter den Baum, reibt sich die Hände und denkt, für die nächsten Monate habe ich ausgesorgt. Abends geht er zurück mit Genugtuung, guckt er so an den Sternenhimmel und merkt, ich muss baulich etwas verändern. Irgendwas muss ich baulich machen, damit ich meine Rekordernte unterbringe. Soweit so gut, wenn nicht in jener Nacht etwas passiert wäre. Nachts krümmt er sich im Bett, ein rasender Schmerz jagt ihm in die Brust. Herzrasen, Herzinfarkt, Herzstillstand, wir hätten wahrscheinlich die 110 gewählt. Der Notarzt wäre gekommen, hätte mitten ins Herz Adrenalin hineingespritzt. Aber es nützt nichts. Exitus. Die Familie trauert. Unser Vater, der Arme. Die Nachbarn sagen vielleicht, ha, da seht der Reiche. Und Jesus sagt, du Narr. Und wir fragen, warum? Warum dieses harte Urteil? Ganz einfach. Dieser Mensch hat in seiner Kalkulation, seiner Lebensaufstellung Gott vergessen. Er hat die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Die Rechnung ohne den Wirt gemacht oder Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, dass wir klug werden. Das ist das Thema heute unseres dritten Gottesdienstes, unserer kleinen Predigtreihe. Wie komme ich sicher ans Ziel des Lebens? Und Jesus sagt mit dem Gleichnis, hör zu, pass auf, dass es dir nicht ähnlich geht. Morgens gehst du aus dem Haus, gehst zum Bäcker, kaufst Brötchen und denkst, ach wie gut, dass der Bäcker so früh aufgestanden ist und dass ich so toll leben kann. Mittags setzen wir uns an den Mittagstisch und schöpfen einmal fest und lesen nebenher vielleicht die Zeitung und denken, ach wie gut, dass ich nicht in den Slums von Kalkutta lebe, dass es uns so gut geht. Und nachts, da kommst du heim. Und wenn ich heute irgendwie ein besonderes Projekt abgeschlossen habe, hole ich aus dem Keller ein Fläschchen Trollinger, mache es auf, gieße es mir ein und denke, ach, es ist doch eigentlich schön, dass ich so gemütlich es mir gehen lassen kann. Und gesund ist so ein Gläschen Trollinger noch ohnehin. Das Denken haben wir nicht verlernt. Im Gegenteil. Wir machen uns viele Gedanken. Die Frage ist, denken wir bis zum Schluss? Greifen unsere Gedanken zu kurz? Machen wir die Rechnung ohne den Wirt? Diese Gefahr sieht der israelitische König David. Und darum sucht er Hilfe bei Gott, wie er sein Leben für sich so auf die Reihe bringen kann und bittet, Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Aber was ist im Sinn Gottes klug? Was rät Gott, wenn wir fragen, wie komme ich sicher ans Ziel meines Lebens? Als Christ glaube ich, Gott spricht zu uns in Jesus. Und ich höre, wie Gott durch dieses Gleichnis mir drei Dinge sagen möchte. Erstens, rechne mit der Wirklichkeit des Todes. Rechne mit der Wirklichkeit des Todes. Ich möchte euch einladen, mit mir diesen Bauern an einem Arbeitstag zu begleiten. Morgens geht er hinaus und durchquert so seine Markung, erzählt die Äcker und die Felder, die Speicher und die Scheunen und schließlich zählt und addiert er alles zusammen und zieht die Summe. Nach Adam Riese reicht das für viele Jahre. So Bauer sagt zu sich, liebe Seele, sei nun zufrieden, iss und trink und sei guten Mutes. Die 6. und 7. Klasse war in meiner Schullaufbahn so eine ziemliche Zitterpartie. Meine Mutter erzählt heute noch oft, wie ich mich oft in mein kleines Zimmerchen verkroch und scheinbar, ich habe da keine Vorstellung mehr drüber, aber scheinbar mich da zurückzog und die ganze Zeit meine Noten zusammenrechnete. Und ich rechnete offensichtlich, sagt sie, immer so lang, bis eine 4 rauskam. Aber oft habe ich mich tatsächlich in der Zeit verrechnet. Heute sind wir 20, 30 Jahre älter. Was zählen wir heute? Vielleicht Bausparverträge, Versicherungen, Spareinlagen, Auszeichnungen, die du im Betrieb erworben hast oder vielleicht auch die Erfolge deiner Kinder. Du überschlägst alles und kommst zum Ergebnis, das kann sich sehen lassen. Jetzt Vollgas, dass ich das alles sichere. Mit 65, 70, 80, was zählst du da? Vielleicht das Ergebnis von Vorsorgeuntersuchungen, deine EKG oder Blutwerte, vielleicht auch Erfolge oder Leistungen von Kindern oder Enkelkindern. Und vielleicht kommst du dann auch zu der Summe und sagst, die Summe aus all dem ist, theoretisch müsste ich, auch wenn ich aufs Ende zugehe, die nächsten Jahre, Monate einigermaßen sorgenfrei leben können. Das alles ist das Ergebnis meiner Überlegungen, so nach Adam Riese oder in der Theorie. Und Jesus zeigt in der Geschichte, dass das Leben in Wirklichkeit einen ganz anderen Takt schlägt. Er sagt, wer nicht mit dem Tod rechnet, und zwar Tag für Tag, der verrechnet sich gründlich. Gott sagt zu dem, der so rechnet, du bist ein Narr. Der erste Ratschlag Gottes lautet also, rechne mit der Wirklichkeit des Todes. Wer nicht die Tatsache Tod in sein Lebenskonzept einbaut, der verrechnet sich auf der ganzen Linie. Aber warum? Wo ist der Denkfehler? Das ist mein zweiter Gedanke. Begreife dein Leben als ein Geschenk Gottes. Begreife dein Leben als Geschenk Gottes. Wir sind immer noch unterwegs mit unserem Bauern, so an seinem Arbeitstag. Es ist Mittag und er setzt sich in den Schatten seines Hauses. Dann spricht er irgendwie mit sich selber leise. Was mache ich jetzt? Das mache ich jetzt. Und wenn ich das gemacht habe, dann mache ich das. Und wenn ich alles gemacht habe, dann mache ich Pause. Seine Welt ist der Bauernhof. Sein Horizont ist die Markungsgrenze. Alles, was ihm begegnet, setzt er mit sich selber in Beziehung. Mein Ich, mir, mich, das ist so die Achse seines Denkens, um die sich alles dreht. Und Gott? Gott meldet sich zu Wort durch einen Kollaps oder durch einen Infarkt. Gott schaltet sich ein in dieses Selbstgespräch durch ein Bibelwort oder vielleicht auch durch eine Predigt. Gott sagt, du Narr, Diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem gehört dann, was du da angehäuft hast? Vor ungefähr 2 Wochen sind meine Frau und ich zur Beerdigung eines Vetters gefahren. Der ist mit 42 Jahren gestorben. Da habe ich auch überlegt, okay, es war bei ihm abzusehen. Aber ich habe dann auch überlegt, rechnest du damit, dass morgen oder übermorgen deine Zeit abgelaufen sein könnte? Ich bin gefordert, der Realität des Todes ins Auge zu sehen. Und Gott möchte solche Gedanken, Gott möchte, wo er sich so meldet in unserem Leben, er möchte diese Wechselfälle unseres Lebens von einem Selbstgespräch in einen Dialog umschalten. Er möchte sagen, lieber Mensch, stell dir vor, du zahlst Geld auf die Bank ein. Stell dir vor, du rechnest mit Zins und Zinseszins. Eines Tages gehst du zur Bank an den Schalter und möchtest dieses Geld abheben. Da erklärt dir der Bankbeamte, wissen Sie, wir haben uns jetzt an sich so an dieses Guthaben gewöhnt, eigentlich möchten wir das Ihnen gar nicht mehr geben, das gehört uns. Du würdest Krach schlagen, du würdest die Welt nicht mehr verstehen, du würdest mit der Faust auf den Tisch schlagen und sagen, das gibt's nicht, ich habe das eingezahlt, ich rechne mit Zins und Zinseszins und ich will das haben. Du würdest einen ganz gehörigen Krach machen. Kürzlich habe ich am Sonntagabend bei Anne Will in dieser Talkrunde eine Diskussion angeschaut und da war der Bahnchef Hartmut Medorn zu Gast. Er ist ja zurzeit in der Presse ziemlich häufig zu sehen aufgrund des Lokführerstreiks und wir sind ja alle gespannt, wie die Sache ausgehen wird. In dieser Talkrunde wurde Medorn gefragt, wie er denn seine wirklich ganz starken Gehaltserhöhungen erklären und rechtfertigen kann. Immerhin, bei den Lokführern sei alles gleich geblieben und bei ihm, 2000 hätte er 750.000 Euro verdient und 2006 hätte er 3,2 Millionen Euro verdient. Das müsse man doch irgendwie erklären. Ja, Medorn war da gar nicht verlegen. Der hat gesagt, naja, sehen Sie, was ich für den Betrieb gemacht habe. Dieses Geld habe ich verdient. Es ist mein Verdienst, hat er gesagt. Und Medorn ist kein Einzelfall. Aber genau hier möchte ich total widersprechen. Und liebe Leute, liebe Freunde, das ist im Grunde genommen der Punkt, wo christlicher Glaube anfängt und christliches Denken. Ob Medorn oder Beckham, Onassis oder Bill Gates, sie alle haben nicht verdient, was sie verdienen oder verdienten. Denn als der Schöpfer des Universums ihnen ihr Leben gab, stellte er sie nicht als Eigentümer in die Welt, sondern als Verwalter. Er vertraute ihnen für eine Zeit lang Güter an, nicht nur Geld oder Materielles, sondern auch Kraft, Geist, Gesundheit, deine Familie, die du hast, deine Bildung, deine Voraussetzungen, deine Freunde. Vielleicht denkst du auch manchmal, ich verdiene doch das oder jenes. Aber das ist eine komplett falsche Sicht. Mit dieser Sicht wirst du eine Bauchlandung machen. Sie führt dazu, dass du das Ziel deines Lebens verfehlst. Gott hat dir dein Leben geschenkt, zu treuen Händen. Er hat uns in seiner Liebe begleitet und versorgt bis heute. Er hat uns beschenkt mit Gütern, mit Gaben, mit Fähigkeiten. Wir sind nur Lehenskinder. Wir sind nur Lehensleute. Wir sind nur Leute, die einmal ihrem Lehnsherrn das zurückgeben sollen, was er ihnen in die Hände gegeben hat. Er wird dich fragen nach deinem Lebenszins, was hast du aus dem gemacht, das ich dir geschenkt habe? Das ist unsere Lebenslage. Und wenn du denkst, du hast das, was du bist und hast, verdient, es gehöre dir und du kannst damit machen, was du willst, dann unterliegst du einem Denkfehler. Was du bist und hast, ist ein Geschenk Gottes. Du hast nicht selber verdient, weil du alles bekommen hast. Liebe Freunde, das und nichts anderes ist der tiefe Grund unseres Glaubens. Und wenn diese Basis nicht stimmt, dann stimmt das ganze christliche Denkgebäude nicht, dass du darauf aufbaust. Dann wird auch eine Gemeinde, dann wirst auch du als Christ komplett Schiffbruch erleiden und an dem Ziel vorbeisteuern, das Gott für dich gedacht hat. Hier sind wir im Herzstück dessen, was Jesus den Menschen beibringen wollte. Um dich von so einem Denkfehler zu bewahren, rät uns Gott durch dieses Jesus-Gleichnis. Begreife dein Leben als ein Geschenk Gottes. Du fragst, wie gehe ich dann recht damit um? Das Gleichnis gibt eine Antwort im letzten Satz, und das ist mein letzter Punkt. Übe Barmherzigkeit, weil dich das reich macht bei Gott. Es ist Abend. Wieder gehen wir mit unserem Bauern ein Stück. Und dann nimmt er Platz auf seinem Bänkchen vor dem Haus und überdenkt noch einmal den Tag. Felder, Wiesen, Scheunen, Häuser, Schafe, Rinder, Ziegen, Ochsen. Reich bin ich, denkt er. Reich an Grundstücken, reich an Tieren, reich an Immobilien, reich an Kinder, reich an Familie. Und Jesus sagt, du Narr, wenn du stirbst, wem wird dann gehören, was du hier angehäuft hast? Jesus sagt damit, trotz deiner Geld- und Immobilienwerte bist du ein armer Kerl, wenn du nicht auch reich bist bei Gott. Und das wird nirgendwo so offensichtlich, wie wenn es an Sterben geht. Jesus geht es nicht darum, Reichtum oder Erfolgsstreben oder Besitz madig zu machen, sondern er möchte dir sagen, sieh zu, dass du neben all dem Irdischen auch reich bist bei Gott, dass du auch etwas auf dein himmlisches Konto einzahlst. Nach seiner Ansicht hat der Bauer in keine Werte investiert, die Halt geben, wenn dieses Leben einmal zu Ende geht. Und die Bibel sagt, so geht es dem, der sich Schätze sammelt, aber nicht auch reich ist bei Gott. Und er wird deswegen einmal vor einem gehörigen Problem stehen. Und wisst ihr, jeder und jede, die mit dem Tod und dem Sterben öfter zu tun hat, für mich war das schon eine besondere Schule, noch einmal diese 6 Jahre im Seniorenzentrum. Da merkt man, was da plötzlich die Fragen werden. Nur das spielt sich irgendwo dort draußen ab. Das kriegen wir im aktiven Leben gar nicht mit. Deswegen betet der David, Herr, lehre mich bedenken, dass ich sterben muss, dass ich klug werde. In meiner letzten Predigt habe ich von Robert Baden-Powell gesprochen, diesem Gründer der Pfadfinderbewegung. Baden-Powell skizziert kurz vor seinem Tod in wenigen Sätzen, worin er Sinn und Ziel des Lebens sieht und wie wir sie erreichen. Er sagt, ich glaube, dass Gott uns in seine schöne Welt gestellt hat, damit wir glücklich sind. Glück kommt weder von Reichtum, beruflichen Erfolg, noch von Selbstzufriedenheit. Die beste Art, glücklich zu werden, liegt darin, andere glücklich zu machen. Und Baden-Powell sagt damit, aller irdischer Reichtum macht dich da wirklich reich, wo du ihn mit anderen teilst. Dahinter steht die Vorstellung über Sinn und Ziel des Lebens, die Jesus in dem anderen großen Gleichnis vom Weltgericht erzählt und erklärt. Wenn er sagt, am Ende der Zeiten, da wird es einmal so ein Tribunal geben. Da werden die Menschen beurteilt, ob sie das Ziel ihres Lebens erreicht haben oder nicht. Und dann sagt Jesus, das ist wie wenn der Richter, der wird die Leute voneinander scheiden, wie ein Hirte die Schafe von den Böcken scheidet und wird die Schafe zur Rechten und die Böcke zur Linken stellen. Das stiftet unter denen, sagt Jesus, die dann da beurteilt werden, große Verwirrung. Keiner weiß, warum er auf die oder jene Seite gekommen ist. Daraufhin wird der Richter erklären, dass der Maßstab nichts anderes als die Barmherzigkeit war, die sie den Bedürftigen erwiesen haben, die ihren Weg gekreuzt hatten. Hungernden, durstigen, Ausländern, armen, kranken, Gefangenen. Und Jesus sagt damit, der Tag, auf den es im Leben ankommt, ist nicht der Tag X am Ende der Zeiten. Die Haltung, die einmal zählt, ist nicht deine Hinkehr zu Gott, was du zu Hause in deiner Bibel liest oder betest oder hier im Gottesdienst denkst oder in der Bibelstunde besprichst. Was zählt, ist die Hinkehr, die sich in Werken der Barmherzigkeit auswirkt. Entscheidend sind die vielen Gelegenheiten im Alltag, in denen du mit allem, was du bist und hast, zur dringend benötigten Hilfe für deine Mitmenschen und die Welt wirst. Denn die Währung, die reich macht bei Gott, das ist die Barmherzigkeit. Barmherzigkeit ist das Ticket in den Himmel. Der dritte Ratschlag Gottes auf die Bitte, Herr, lehre mich bedenken, dass ich sterben muss, lautet, übe Barmherzigkeit, weil dich das reich macht bei Gott. Ein Mann kam zu Jesus und fragte, guter Meister, was muss ich tun, dass ich ewiges Leben erbe? Das ist genau die Frage. Was ist die Währung, die mich reich macht bei Gott? Was muss ich tun, dass ich ein Ticket für den Himmel bekomme? Oder wie komme ich sicher ans Ziel des Lebens? Es kommt zu einem ziemlich intensiven Gespräch über Glaube und Bibel. Im Verlauf dieses Gespräches gewinnt Jesus eine totale Sympathie für diesen Mann. Und es heißt, Jesus sah ihn an und liebte ihn. Wir wissen nicht ganz genau, was alles besprochen wurde, aber vielleicht hat ihm Jesus so auch ein Gleichnis wie das von den anvertrauten Pfunden oder das vom reichen Kornbauer oder das vom Weltgericht erzählt. Auf alle Fälle spürt Jesus auch die Vorstellung von geistlichem Leben, die Vorstellung von Glaube dieses Mannes, die geht eigentlich komplett an dem vorbei, was eigentlich so die Bibel sagen möchte. Sie ist sehr selbstbezogen. Und so bemerkt er gegen Ende, weißt du, eins fehlt dir. Geh hin, verkauf alles, was du hast, gib's den Armen, dann und schau, dass du einen Schatz im Himmel hast, und dann komm und folge mir nach und nimm das Kreuz auf dich. Das wiederum empfindet dieser Mann als eine gehörige Zumutung. Er will sich ja von Jesus keinen Druck machen lassen. Er will selber bestimmen, wie er seinen Glauben lebt. Und so endet die Geschichte, die sehr vielversprechend begonnen hat mit dem Satz, er war unmutig und ging traurig davon. Dass wir uns nicht missverstehen, hier geht es nicht um einen Anfänger im Glauben. Hier geht es um die Frage, wie kommt der, der einmal einen guten Anfang gemacht hat, sicher ans Ziel seines Lebens? Vielleicht entdeckst du der Geschichte auch etwas, was du bei dir auch entdeckst, so in diesem Unmut. Vielleicht denkst du auch, warum reitet der Burkhard auch immer auf diesen Sachen rum? Warum muss er das auch immer wieder aufs Tablett bringen? Aber ich möchte auf diese Frage antworten, denn die Bibel kennt keinen Glauben außer sozialem Glauben. Es gibt kein christliches Leben außer das, das sich in der Nächstenliebe verwirklicht. Barmherzigkeit ist die Höhe, die Breite, die Länge und die Tiefe des christlichen Glaubens. Das zu sagen, das ist das Anliegen der Bibel von A bis Z und dafür ist Jesus gestorben. Jesus ist der Inbegriff der Barmherzigkeit und Liebe Gottes, wie er sie sich vorstellt und wie sie unsere Welt bestimmen soll. Und indem Gott Jesus sendet, geht es ihm um zwei Hinweise. Erstens, in Gottes Schöpfung und Ordnung ist die Barmherzigkeit die Hoffnung der Welt. Barmherzigkeit, deine Nächstenliebe, wird dringend gebraucht zum Heil der Welt. Und zweitens, Barmherzigkeit ist auch deine Hoffnung. Denn Barmherzigkeit und Liebe ist die Währung, die bei Gott gilt. Vielleicht denkst du, wenn ich den Glauben so verstehe, so radikal wie Jesus, da verliere ich zu viel. Das kann ich mir nicht leisten, das will ich mir auch nicht leisten. Das wird mein Unglück, das wird ein Fiasko. Aber ich bin sicher, das Gegenteil wird der Fall sein. Ein Leben in der Liebe Jesu Und das ist Barmherzigkeit. Das ist das Ticket in den Himmel und der beginnt nicht erst am Sankt-Nimmerleins-Tag, sondern hier und heute. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird nimmermehr sterben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Das gilt nicht für den letzten Tag deines Lebens, sondern schon heute. Und das ist eine ganz große Einladung zum Wachstum in der Barmherzigkeit Gottes. Oh,